Lead UX, the User Experience Leadership Circle, hosted by Dr. Thomas Führinger Kuhn. Heute unterhalte ich mich mit einer Organisationspsychologin, die seit über 20 Jahren mit Luftfahrtpersonal arbeitet und mit allem, was mit der Luftfahrt und Human Factors zu tun hat, also in Hochsicherheitsbereichen unterwegs ist. Sie kennt sich außerdem sehr gut mit Themen, die in die Unternehmens- und Organisationsentwicklung hineinreichen, aus, wie Unternehmenskultur. Und so kommen wir natürlich schnell auch wieder auf das Thema Gen Z oder überhaupt verschiedene Generationen und deren Anforderungen an die Arbeitsumgebung und die Teamarbeit. Hier tauchen wir ein bisschen mehr in organisationspsychologische Themen ein, wie zum Beispiel Leistungsmotivation und dergleichen, Werte in Unternehmen, Work-Life-Balance und welchen Einfluss eben die Unternehmenskultur auf diese Aspekte hat. Nicht zuletzt beleuchten wir auch noch psychologische Aspekte bei der Produktgestaltung anhand eines Beispiels, das mit ziemlicher Sicherheit jeder von uns kennt. Ich wünsche euch wieder viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu Lead UX, die User Experience Leadership Circle, eurem Kompass für die Navigation durch die sich ständig verändernde Landschaft des UX Leadership und der UX Maturity in Unternehmen. Mein heutiger Gast ist Frau Dr. Michaela Schwarz. Sie ist Arbeits- und Organisationspsychologin und Human Factors Trainerin in der Luftfahrt. Danke, Michaela, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist.
Ein herzliches Servus aus Österreich. Lieber Thomas, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das heutige Gespräch.
Ja, ebenso. Magst du dich und deine Rolle kurz für unsere Zuhörer vorstellen?
Sehr gerne. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Luftfahrtpersonal. Das sind Piloten, Kabinenpersonal, Wartungspersonal, Bodenpersonal, Sicherheitsexperten, Unfall-, Vorfalluntersucher, alles, was irgendwie in der Luftfahrt tätig ist. Und seit kurzem auch die zweite Leidenschaft ist ein bisschen die Eisenbahn. Und ich bin, wie du gesagt hast, Organisationspsychologin. Das heißt, der Faktor Mensch ist für mich wichtig und genau das Thema UX, User Experience, ist das, was ich im Herzen trage. Mit Leidenschaft.
Ja, klasse. Da haben wir, also was UX und Leidenschaft angeht, auf jeden Fall viele Gemeinsamkeiten. Da würde mich jetzt aber interessieren, weil das ja auch spezielle Branchen sind, was so dein persönliches berufliches Highlight in den letzten Tagen, Jahren oder in deiner beruflichen Laufbahn überhaupt war?
Ich glaube, das zieht sich von Anfang an durch. Das ist das Arbeiten mit den Menschen und mit dem sogenannten Faktor Mensch, wie wir es so schön bezeichnen. Also das sind das menschliche Leistungsvermögen, das jeder mit zur Arbeit bringt. Und das macht es einfach abwechslungsreich, egal ob das jetzt die Luftfahrtbranche ist oder die Eisenbahn oder eine andere Branche wäre. Und die Motivation dahinter ist natürlich die Sicherheit. Ne? Das sind ja alles Hochrisikobranchen und was mich motiviert, ist einfach die Sicherheit. Ja? Ob das jetzt ein System, ein Produkt, ein Service ist. Und ich denke, das ist das, was es auch ausmacht für UX und User Experience und Design im Allgemeinen.
Ja, das ging mir im Prinzip ähnlich, als ich so mit dem Studium fertig war und angefangen habe, wo ich mich hin entwickeln will. Dachte ich auch, einfach nur Webseiten oder Apps zu designen, ist eigentlich fast ein bisschen langweilig. Und mich hat halt dann eigentlich so auch dieses Dual-Task-Szenario im Fahrzeugbereich immer interessiert, aber kann ich auch mir vorstellen, dass dann halt gerade in den sicherheitsrelevanten Bereich zu gehen für dich besonders spannend war. Gibt es dann auch so an Führungskräfte besondere Anforderungen, die in dem Bereich tätig sind?
Auf jeden Fall. Also mein Steckenpferd ist ja auch so ein bisschen, also richtig, die Sicherheitskultur und Sicherheitsverhalten. Also wie sich Menschen verhalten, ein bisschen auch die Vorhersage, wann Menschen Fehler machen und was sind Werte und Einstellungen, die Menschen zur Arbeit mitbringen. Und da ist natürlich, wenn man dann über die Führungskräfte im organisationalen Kontext nachdenkt, ein ganz wichtiges, ein unique selling point, dass eine Führungskraft eben auf die Werte und Einstellungen der Teams, der einzelnen Mitglieder Rücksicht nimmt. Und vor allem also was jetzt UX und Design betrifft. Und in der Vorbereitung zum Podcast, als du das Thema geschildert hast, habe ich mir gedacht, wir könnten ja ein bisschen über Psychologie und UX-Culture, also nutzerorientierte Kultur auch sprechen.
Absolut, ja, das finde ich auch ein spannendes Thema, weil das auch viel mit Organisationsentwicklung dann zu tun hat. Genau. Und ja, was, also hast du da bestimmte Vorgehensmodelle, nach denen du vorgehst, oder was sind so die wesentlichen Punkte da in dem Bereich für dich?
Also Kultur per se, Unternehmenskultur, sind ja wirklich Werte und Grundsätze, die ein Mensch mit in die Firma bringt, in eine Organisation. Also das sind die Dinge, von denen ich überzeugt bin. Und im Übrigen ist das auch der Hauptgrund, warum man ein Unternehmen verlässt, weil die Werte des Unternehmens mit seinen eigenen nicht mehr übereinstimmen. Also wirklich ganz klassisch dieses Modell der Organisationskultur, wo man sagt, also Werteeinstellungen sind so die Basis, und was man dann aber sieht, sind die Handlungen und auch, wie sich Menschen im Unternehmen bewegen, auch wie es vor Ort in Büros, in Werkstätten, in operativen Betriebsräumen aussieht, ob das sehr ordentlich ist. Ein Indikator für mich ist immer, wenn ich in ein neues Unternehmen komme, ich schaue mir die Mülleimer, also wir würden Mistkübel sagen in Österreich, an und sehe, was die Mitarbeiter wegwerfen. Das gibt mir dann immer schon eine Indikation, was sie essen, trinken, benutzen. Ganz spannend. Das sind dann die sogenannten Artefakte in der Kultur.
Ja, interessant, ja. Es ist ja jetzt häufig so, dass Unternehmen, was weiß ich, Kickertische aufstellen, Kaffee umsonst anbieten und denken, sie hätten irgendwie, würden jetzt New Work machen. Welche anderen Vorurteile triffst du da sonst noch, wenn du in die Unternehmen gehst?
Ja, also die Tischfußball, wie es bei uns heißt, das ist ja eigentlich eine Arbeitnehmerschutzmaßnahme, dass man sagt, bewegt euch in den Pausen, auch eine Teambuilding-Maßnahme, kommt zusammen und spielt. Aber natürlich gibt's das alleine schafft noch nicht den Unternehmenserfolg. Und aus organisationspsychologischer Sicht ist das sehr abhängig davon, welche Generation man beschäftigt. Weil bestimmte Generationen, also wenn wir jetzt mal davon sprechen, dass Generation X, Y und Z momentan arbeiten oder arbeitsfähig sind, die brauchen ganz andere Dinge. Und ich denke, das muss man berücksichtigen. Und da hat auch jede Generation ihre Vorurteile. Und gerade die Generation X, das sind jetzt 1996 bis 2010 Geborene, haben einen irrsinnigen Peer-Gedanken. Also die wollen nur Gleichaltrige. Und das ist eine ganz große Herausforderung, wenn man natürlich Teams zusammenstellen möchte mit unterschiedlichen Erfahrungen und Dienstalter und Lebenserfahrungen auch. Ja,
ja, interessanter Punkt. Also meine Kinder, die sind genau in dem Alter der Gen Z. Und wir unterhalten uns jetzt natürlich auch darüber, was für die wichtig ist beim Berufseinstieg. Und das ist ein interessanter Punkt, den du angesprochen hast, dass so homogene Teams scheinbar auch gewünscht sind. Ich beobachte auch, dass so dieser Purpose-Gedanke, also dass man mit seiner Arbeit auch was Sinnvolles tun muss, auch eine große Rolle spielt. Ist das auch empirisch untermauerbar, diese persönliche Beobachtung, die ich da mache?
Also absolut, wenn man das auch aus organisationspsychologischer Sicht betrachtet, möchte ich auch eine Kollegin erwähnen, die Frau Dr. Elisabeth Ponocny-Seliger, die sich sehr mit dieser Generation beschäftigt und auch Studien macht und das empirisch also auch nachweist, was diese Generation braucht. Und also bei denen ist es Wertschätzung first, Leistung second. Also die kann man auch nicht, so wie meine Generation, durch Leistung und dann Vergütung für Leistung motivieren, ja? Sondern da zählt die Wertschätzung. Die brauchen flache Hierarchien, Gleichaltrige und eben diesen inneren Purpose, wie du sagst. Also sehr viel natürlich zum Thema Nachhaltigkeit und alles, was die motiviert und was die machen, muss durch Gleichaltrige vermittelt werden. Deswegen funktioniert auch Greta Thun sehr gut in diesem Alterskreis. Aber im Unternehmen ist es nun mal so, in der Luftfahrt und in der Eisenbahn und auch in der Automobilbranche, denke ich, dass das so ist, dass man eben gemischte Teams hat und sehr viel erfahrene Menschen hat, die halt mit den Systemen, mit den Fahrzeugen Erfahrung haben. Und das ist eine Herausforderung und eine Chance für den UX-Leader, da wirklich Teams zu gestalten, die dann eine UX-Kultur leben können.
Also genau, wir haben ja jetzt in Unternehmen eigentlich selten die Situation, dass wir wirklich so homogene Arbeitsgruppen haben. Wollen wir ja wahrscheinlich auch gar nicht, weil ja, es, das sage ich mal, aus meiner Sicht gemischte Teams, also das ist nur meine persönliche Erfahrung, habe ich jetzt keine Daten dafür, aber gemischte Teams funktionieren eigentlich immer besser, weil sie sich auch gegenseitig befruchten. Aber natürlich ist das dann für die Führungskräfte auch immer eine besondere Herausforderung. Was würdest du jetzt Führungskräften, also gerade vielleicht in kreativen Bereichen, empfehlen, wie sie halt auf die Bedürfnisse der Gen Z und der nachwachsenden Generation eingehen können?
Also ich stimme dir mal völlig zu, diverse gemischte Teams sind die erfolgreichsten, auch die kreativsten. Und letztendlich sprechen wir bei User Experience ja von Dingen, wo wir etwas gestalten, wo wir ein Design für ein System, Produkt, Service entwickeln. Ja, also wir sind ja in diesem Bereich. Und also die Kompetenz von UX-Leadern ist es dann wirklich, zu verstehen, wo die jeweiligen Generationen, die im Team beisammen sind, herkommen. Und da meine ich jetzt nicht die Herkunft im Sinne von, wo sie geboren sind oder welche Muttersprache sie sprechen, sondern was sie an dem Tag bewegt, die Tagesverfassung, ihre berufliche, private Situation, auch welchen Karrierestand sie momentan sind, auf welchem Weg sie sind und was sie einfach jeden Tag bewegt und was ihre Werte sind. Und das macht Sinn, die Teams so zusammenzustellen, dass sie also zumindest ähnliche Werte vertreten und das eben so zu harmonisieren.
Also ich habe das auch so beobachtet in den Teams, die ich jetzt schon führen durfte, dass es auch gar nicht mehr so diesen Unterschied zwischen Arbeiten und Leben sozusagen gibt, sondern es ist in der nachwachsenden Generation eigentlich mehr so eins, also die Arbeit ist Teil der Persönlichkeit, die privaten Dinge sind Teil der Persönlichkeit und das habe ich auch beobachtet, dass da also auch viel mehr über so private Dinge am Arbeitsplatz geredet wird, als das vielleicht jetzt, als ich ins Berufsleben eingestiegen bin, tatsächlich so der Fall war oder womöglich, also wenn ich überlege, was ich so an Werten von meinen Eltern mitbekommen habe, ne, da war ganz klar eine Trennung zwischen Arbeit und Privatleben vorhanden und das weicht sich doch immer mehr auf. Und dann stelle ich mir auch die Frage, wie können wir das vielleicht auch nutzen, um für kreative Prozesse daraus auch einen Wert zu schöpfen? Also da bringen ja gerade jetzt die Jüngeren extrem viel mit, also Stichwort Digital Natives und so weiter. Gibt es da irgendwelche Ansätze, wie man praktisch noch das Private in den Beruf vielleicht reinholen kann und davon auch Nutzen ziehen kann oder sowas?
Also diese Vermischung Privates und Berufliches ist jetzt empirisch eher meiner Generation, also Generation Y zuzuschreiben. Die Generation Z möchte tatsächlich wieder eine stärkere Trennung. Das ist ganz spannend. Die wollen also wirklich Arbeitszeit und Freizeit. Und es ist ihnen total wichtig, dass sie, also da kommen auch Konzepte wie die Vier-Tage-Woche und sonstige Dinge hinein. Das heißt, denen ist eine Work-Life-Balance sehr, sehr wichtig. Und die sind auch da beinhart und drehen dann das Telefon ab, beziehungsweise sind nicht erreichbar. Also dieses Verschwimmen ist eher Generation Y. Und Z, wie gesagt, trennt das dann wieder stärker. Ja? Und auch was das Private ins Büro betrifft, möchte ich nur sagen, die Unternehmen, die Firmenfeiern machen und solche Dinge, die uns eigentlich motiviert haben, also persönlich von meiner eigenen Generation, das will Z eigentlich gar nicht. Die wollen nicht verschwimmen, die wollen nicht dass die Firma als Familie sehen, sondern das ist wirklich der Beruf, die Arbeit und das andere ist die Freizeit. Also das nur, was man jetzt also momentan empirisch auch aus den Studien organisationspsychologischer Natur sieht. Aber ich möchte, wie gesagt, wirklich ein bisschen Richtung UX auch gehen und ja, was jetzt so Führungskräfte brauchen für Kompetenzen, um eben damit umzugehen. Und da möchte ich wirklich also nochmal diesen kulturellen Ansatz, wir wissen ja, wie schwierig es ist, einen Kulturwandel herbeizuführen. Es ist wirklich wichtig, eben diesen nutzerzentrierten Ansatz, also wirklich UX, dass die Teams eine gute Erfahrung haben mit ihren Arbeitsmitteln im Büro, in den Werkstätten, wo auch immer sie designen. Also es geht wirklich um diese positive Erfahrung und immer nutzerzentriert zu denken und sich hineinzuversetzen in den Endnutzer. Und ich denke, eine Führungskraft, die sich gut in Menschen hineinversetzen kann, die also sozusagen einen gewissen Grad an emotionaler Intelligenz hat und das Verständnis, braucht dann auch noch, und das ist für mich das Allerwichtigste, eine persönliche Eigenerfahrung mit dem Produkt, mit dem System und mit dem Service, das hergestellt wird oder designt werden soll oder umdesignt werden soll.
Ja, das ist auch sehr interessant. Also als User Experience Professionals bringen wir ja im Prinzip schon mit unserer Ausbildung eigentlich das ganze Thema nutzerzentriertes Handeln mit. Da wäre jetzt die Frage, ob man generell sagen kann, dass vielleicht überhaupt User Experience Professionals als Führungskräfte sogar es leichter haben, sich auch in die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter hineinzuversetzen als andere, weil sie ja generell eigentlich sich darum kümmern oder darum kümmern sollten, was so jetzt für die Menschen, für die sie Produkte und Dienstleistungen gestalten, wichtig ist.
Also ich denke, sie sind auf jeden Fall die besseren Führungskräfte. Ob sie automatisch gut oder sehr gut sind, hängt natürlich von der Persönlichkeit ab. So wie du sagst, also UX-Professionals lernen die Methoden, die Werkzeuge, das Denken, das bringt man ja mit, weil man es lernt, weil man es studiert, weil man die Erfahrung hat. Ich glaube aber, man kann also auch ein Talent mitbringen, das einem, das eben liegt oder nicht liegt. Und ich glaube, die Führungskräfte, denen das wirklich liegt, die das im Herzblut haben, die überzeugt davon sind, sind die erfolgreicheren.
Gibt es dann eigentlich in so Hochsicherheitsbranchen nochmal so speziellere Anforderungen? Also interessant ist ja eigentlich, wenn man so sich die Geschichte jetzt von, was früher Ingenieurspsychologie heißt oder auch Human Factors und so Ergonomie-Themen, da kommt ja ganz viel aus der Luftfahrt. Und auch so technologisch, wenn ich jetzt zum Beispiel an Head-Up-Displays in der Automobilbranche denke, kommt eigentlich auch aus der Luftfahrt. Und gibt es da vielleicht auch dann, was User Experience-Methoden oder Führungsmethoden angeht, spezielle Anforderungen aus Hochsicherheitsbranchen, die man sich abschauen kann, so generell?
Ich glaube, dass da jetzt, also natürlich bin ich nicht in der Automobilbranche, aber das Allerwichtigste bei Hochrisikobranchen ist natürlich die Sicherheit an erster Stelle. Und das Zweite ist die Qualität mit Zertifizierung. Das trifft jetzt auf die Automobilbranche auch zu, weil keiner möchte ein Auto fahren, das nicht sicher ist. Ich denke aber von der historischen Entwicklung, so wie du jetzt gesagt hast, kommt das Ingenieurspsychologie, Faktor Mensch, mittlerweile sagen wir Human and Organizational Factors, weil wir also betonen möchten, es ist der Mensch in der Organisation zu betrachten. Und um eben eine optimale User Experience zu erzeugen, und da gehört ja viel mehr dazu, ne? Also es muss etwas einfach sein, es muss nachhaltig sein, effizient sein, wiederum diese Purpose für die Generation Z. Und ich denke, UX ist einfach eine weitere Steigerung und dann kommt ja noch eines drauf, wäre dann ja User Delight. Das eine ist, eine positive Erfahrung zu haben, aber dann auch noch wirklich, es soll Spaß machen, etwas zu benutzen. Und das ist dann wirklich die hohe Kunst. Und da ist eben ein schmaler Grat, weil ein Auto, wie ein Flugzeug, wie eine Lokomotive, muss die Qualität passen, es muss zertifizierbar sein, es muss die Sicherheit passen, es muss sämtliche Anforderungen erfüllen, es muss eine positive Erfahrung erzeugen und es soll Spaß machen.
Ja, ich würde jetzt gerne noch mal so ein bisschen in den Bereich Organisationsentwicklung reinschauen, weil ich jetzt auch schon öfter darüber nachgedacht hat und sich es auch aus Gesprächen mit anderen so ergeben hat, die Idee, dass wenn ich jetzt die Organisation in Richtung Employer oder Employee Experience praktisch weiterentwickle, dass ich dann auch die Qualität und die Nutzerzentriertheit der Produkte verbessere. Das heißt, also wenn man so einen Gedanken von nutzerzentrierter Produktgestaltung auch innerhalb der Organisation anwendet, dass sich dieser Gedanken praktisch auch in die Produktgestaltung und Gestaltung der Dienstleistungen, die entwickelt werden, fortpflanzt ist. Da gibt es da irgendwelche Beobachtungen oder Befunde in der Richtung?
Also auf jeden Fall. Die positive Erfahrung, also Positive Experience, macht auf jeden Fall das bessere und nachhaltigere Produkt. Die Frage ist eben nur, ist es dann ein einmaliger Seller oder ist das eben nachhaltig erfolgreich? Ja? Und da möchte ich zwei Beispiele bringen. Das erste Beispiel ist aus der Luftfahrt, und zwar, was mir am Design kürzlich über den Weg gelaufen ist, am Flughafen Wien. Dort stehen jetzt neuerdings sogenannte Smart Trolleys zur Verfügung. Die sind von der Firma, einer dänischen Firma, ich denke, die heißen Intelligent Track Systems. Und die sollen einfach ein bequemes und einfaches Shoppen am Airport ermöglichen. Das sind also einfach Trolleys, die sind etwas kleiner als normale Einkaufswagen. Da passt das Handgepäck drauf, oben die Handtasche. Und die digital bekommt man die Karte des Flughafens, die Geschäfte, die Gates und man aktiviert das mit der Bordkarte und es werden einem dann Möglichkeiten angezeigt, wie man am schnellsten zu seinem Gate kommt. Verspätungen werden einem angezeigt, Gatewechsel, aber auch, wo es neue Produkte gibt, die einem gefallen könnten, sich das mal auszuprobieren, wo es Ausverkauf, also Sale gibt und so weiter. Das war User Experience mäßig 1A, dieser Smart Trolley. Also es kann alles, was man sich wünscht. Es war wirklich ein bequemes, erleichtertes Einkaufen, weil man eben das schwere Gepäck und vor allem die schwere Damenhandtasche nicht tragen musste. Und also es hat alles erfüllt, aber es hat nicht Spaß gemacht im Sinn von, das ist etwas, das ich jeden Tag benutzen möchte. Weil auch die Farben waren für mich zu eintönig, der Fahrstil, wenn man mit diesem Trolley fährt, er hat mich also, würde ich mal sagen, zu 80% abgeholt. Und die Frage ist, was ist in diesen letzten 20%, was macht es da aus? Ja? Und da muss man wirklich sich in den Menschen und in die Herkunft und in die Werte hineinversetzen. Und ich glaube, das ist etwas, das man nicht lernen kann. Das ist nur etwas, was man einfach mitbringen kann aus Überzeugung und unter Umständen üben kann nach langjähriger Erfahrung, aber ich glaube, man kann es nicht lernen. Man hat es oder man hat es nicht.
Ja, die interessante Frage bei so einem Produkt wäre natürlich tatsächlich auch, was ist der eigentlich versteckte Zweck dahinter? Weil, also jetzt mal ein bisschen böse unterstellt, ist vielleicht gar nicht unbedingt das Benutzerbedürfnis, jetzt einfach sich am Flughafen zu bewegen, dass der eigentliche Zweck des Produktes, sondern letzten Endes halt auch die Umsätze der Flughafenshops anzukurbeln. Führt sowas dann vielleicht auch zu einem Mismatch in der Richtung?
Auf jeden Fall. Es kann ja etwas immer mehr Ziele haben, aber ich würde mal sagen, wenn es keiner benutzt, werden auch die Umsätze nicht steigen. Die Frage ist nur, wie nachhaltig ist das Produkt? Und das zweite Beispiel, weil ich jetzt mit dir spreche und du kommst aus Deutschland, fällt mir Haribo Gummibärchen ein. Und warum ist eigentlich Haribo Gummibärchen so erfolgreich? Ich weiß, also viele lieben ja die Gummibärchen. Sie sind definitiv Weltmarktführer im Fruchtgummi und in Lakritz. Ja? Die wenigsten wissen, wofür Haribo steht. Würdest du das wissen?
Ehrlich gesagt, nein.
Ja, es ist tatsächlich von dem Namen, der es erfunden hat, 1920 in Bonn, Hans Riegel Bonn, Haribo. Und er hat das irgendwo in einer Hinterhofküche. Und warum ist mir das eingefallen? Weil wir aktuell bei uns im Fernsehen eine Werbung haben, wo Erwachsene Haribo-Gummibärchen essen, die ganz klassischen, also mit diesen fünf Farben. Aber die Stimme ist nicht eine Erwachsenenstimme, sondern eine Stimme von Kindern. Und die schwärmen also über die Haribos und sie lieben nur die roten. Und würden sie einen roten Gummibär einpflanzen, würde ein roter Gummibärbaum wachsen und sie hätten nur die roten. Und man fragt sich also, wie kann es sein, dass eben Haribo, oder was ist das Erfolgsrezept von Haribo, mit mehr als 100 Jahren Weltmarktführer zu sein? Und meiner Ansicht nach ist es, die haben UX wirklich geschafft. Ja? Die entwickeln ihre Produkte nach den Vorlieben der verschiedenen Länder, sie versetzen sich in den Endnutzer hinein, welche Geschmacke, welche Farben, welche Verpackung und so weiter, die sind nachhaltig erfolgreich. Und darum, solche Beispiele sind für mich immer sehr anschaulich, was eigentlich User Experience und UX heißt. Ja? Bist du ein Haribo-Fan? Thomas?
Ich esse durchaus viele Süßigkeiten, da ist auch Haribo mit Sicherheit auch dabei. Und klar, Gummibärchen sind immer lecker. Und ich glaube, also ein Erfolgsgeheimnis vermute ich jetzt einfach mal, ist wahrscheinlich auch, dass so unbewusste Sehnsüchte und auch Erinnerungen vielleicht an die Kindheit oder so damit angeregt werden, weil auch, also weiß man ja auch, genau. Gerüche und Geschmäcker, die triggern dann halt auch viel unbewusste, also Themen, die halt im Langzeitgedächtnis abgespeichert sind. Und das wird wahrscheinlich auch ein Erfolgsrezept sein. Interessant wäre dann an der Stelle, also ich weiß es nicht, vielleicht hattest du schon Gelegenheit, in das Unternehmen ein bisschen genauer reinzuschauen. Haben die auch wirklich einen hohen Reifegrad in der Produktentwicklung, also UX-Reifegrad meine ich jetzt, was nutzerzentrierte Produktgestaltung und so weiter angeht?
Da müsste man jetzt, also soweit habe ich den Einblick nicht, da müsste man jetzt überlegen, wie schaut denn so ein UX-Reifegrad-Modell überhaupt aus? Ja, also was verwendet man dann? Ich für meinen Fachgebiet verwende natürlich Reifegrad-Modelle von Kulturen, inwieweit sie sich eben an Sicherheit orientieren und inwieweit sie bereit sind, Fehler zu melden und wie sie mit Fehlern im Allgemeinen umgehen. Also das wäre jetzt für die Hochsicherheitsbranche ein Reifegradmodell. Und ich weiß nicht, was Haribo verwendet, aber ich würde sagen, aufgrund des nachhaltigen Erfolgs sind sie bestimmt auf einem sehr hohen Grad. Ja,
ja, also sie machen da auf jeden Fall viel richtig. Davon kann man definitiv ausgehen. Genau, wenn wir jetzt nochmal so auf die Organisationsentwicklung schauen, wenn es um UX-Reifegrade geht, also egal jetzt welches Modell dahinter steht, unterm Strich ist es ja immer ein Stufenmodell, es gibt halt irgendwie gar keine nutzerzentrierte Entwicklung, dann gibt es ein paar Phasen dazwischen und halt Unternehmen, die ihre gesamte Organisation auf die Kunden- und Nutzerzentrierung ausrichten. Da gibt es ja dann aber oft auch so Themen wie, dass man mit cross-functional Teams arbeitet. Also gerade im agilen Umfeld versucht man ja auch dann Teams aus mit verschiedenen Kompetenzen zusammenzustellen. Oder dass es dann vielleicht es gibt in Unternehmen ja oft auch so Silos von, was weiß ich, unterschiedlichen Business Units oder unterschiedlichen Abteilungen mit verschiedenen Aufgaben, die dann teilweise auch Zielkonflikte haben. Also was weiß ich, jetzt mal ein ganz simples Beispiel, der Projektmanager will wahrscheinlich das Produkt im Kosten- und Zeitrahmen halten und der UX-Designer will wahrscheinlich halt ein sehr nutzerfreundliches Produkt am Markt platzieren und das sind nicht immer so deckungsgleiche Ziele. Ist das auch in so einem Kulturmodell, das du verwendest, dann ein Faktor, der betrachtet wird, wie man also so Zielkonflikte lösen kann innerhalb der Teams?
Ja, also dann, wenn wir beim Reifegrad und Kulturmodell bleiben, damit unsere Zuhörer sich auch was vorstellen können, bin ich gedanklich auch bei einem Stufenmodell, wo man also eben von Anfang an den Endnutzer einbindet oder eben nicht. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn der User von Anfang an eingebunden ist, es bei der Implementierung viel leichter läuft und viel kosteneffizienter. Nichtsdestotrotz gibt es Zielkonflikte und es gibt immer wieder eben diese Silos, von denen du sprichst. Und im Grunde bin ich der Meinung, dass ein UX-Leader, also eine Führungskraft, weniger an der Produktentwicklung beteiligt sein sollte als tatsächlich an der Organisationsentwicklung. Deswegen sprechen wir auch heute. Und es ist wichtig, dass man eben alle Mitglieder des Teams oder auch die unterschiedlichen Teams dazu bringt, dass sie ein Verständnis für diese Ziele, die jeweils eigenen Ziele entwickelt. Also dass das eine Team versteht, ja, wir müssen natürlich im Rahmen eines Budgets bleiben, weil sonst können wir irgendwie nicht wirtschaftlich arbeiten. Aber auch die anderen, die eben auf Kosten und Wirtschaftlichkeit schauen müssen, verstehen, wir brauchen einen gewissen Spielraum, um mit Nutzern zu testen, weil wenn wir das auf den Markt bringen und es niemand benutzt, verlieren wir hinten nach das Geld. Und es ist wirklich, es hängt wirklich davon ab, zu verstehen, wo kommt der Mensch her und was sind die Ziele von den einzelnen Teams und die versuchen zu vereinheitlichen und da so offen wie möglich zu bleiben, weil vor allem, wenn das interkulturelle Teams sind, kommen dann ja oft auch noch Sprachbarrieren dazu, kulturelle Unterschiede und jetzt meine ich die Herkunft und das ist nicht immer einfach.
Also klar, es wird auch natürlich unendlich viel Geld verbrannt, wenn man halt quasi Nutzertests erst am Ende der Produktentwicklung macht und dann feststellt, was alles noch geändert werden muss, was dann halt extrem teuer wird, anstatt halt die Bedürfnisse direkt am Anfang zu erheben und dann schon entsprechend zu entwickeln. Auch wenn das halt am Anfang Geld kostet und am Anfang Zeit kostet, die spart man dann definitiv wieder hinten raus. Auf jeden Fall. Aber du hast auch noch gerade einen interessanten Punkt angesprochen, wie sich jetzt die Aufgaben verändern, wenn man sozusagen in Führungsrollen und Leadership-Rollen hineinwächst. Und ein Purpose dieses Podcasts ist ja letzten Endes auch, den jüngeren Nachwuchsführungskräften ein bisschen was mitzugeben, worauf sie vielleicht achten sollten, wenn sie jetzt in Führungsrollen hineinwachsen. Und ich habe jetzt rausgehört, es ist auf jeden Fall immer dann weniger die Arbeit am Produkt, als dann die Arbeit an der Organisation, die wichtig wird, wenn man in Leadership-Rollen hineinwächst. Habe ich dich da so richtig verstanden?
Ja, also genau so habe ich es gemeint. Und natürlich hängt es jetzt davon ab, wenn du als junge Führungskraft anfängst, also mit jung meine ich jetzt Dienstalter jung, ja, also muss nicht unbedingt altersjung sein, ja, also vom Lebensalter her. Es entwickelt sich ja auch die Persönlichkeit einer Führungskraft. Und ich denke, was man den Nachwuchskräften mitgeben kann, ist noch ein ganz simples Modell, das immer Anwendung findet, auch ein psychologisches, das ich noch loswerden möchte. Und das ist die Maslow'sche Bedürfnispyramide, ja, die die meisten kennen, wo wir sagen, okay, ein Mensch funktioniert nur, wenn zunächst seine Grundbedürfnisse erfüllt sind. Ja, das ist Essen, Trinken, Schlaf und Sex. Dann das Sicherheitsbedürfnis, ich muss einen sicheren Arbeitsplatz haben, ich brauche ein Dach über dem Kopf, in welcher Form auch immer. Und dann die nächste Stufe ist also dann das Sozialbedürfnis, ich brauche einen Partner, Freunde, Freundschaften, Liebe. Und dann kommen diese Ebenen, wo ich die es eigentlich ausmachen am Arbeitsplatz, weil wir gehen jetzt davon aus, dass unsere Mitarbeiter die Grundbedürfnisse selbst befriedigen können, Sicherheit bieten wir ihnen und wir bieten ihnen auch Kollegen, das heißt, dieses Sozialbedürfnis ist erfüllt. Aber dann wünschen sie sich Anerkennung und Geltung und ganz oben Selbstverwirklichung. Und das muss man als junger Nachwuchsführungskraft verstehen, wenn man dann mit Älteren zu tun hat, Lebensalter Älteren oder auch Dienstalter Älteren, dass man ihnen einen gewissen Grad an Anerkennung, Geltung und Selbstverwirklichung auch zutrauen oder auch geben muss. Und das ist wahrscheinlich das Schwierigste, wenn man als junge Nachwuchskraft beginnt, ja, weil man denkt sich, okay, ich habe meine Werkzeuge, ich habe auch von einer Personalabteilung Werkzeuge, wie ich Mitarbeiter führen kann, vom Mitarbeitergespräch bis hin zu Teambuilding und anderen Methoden, die gängig sind oder eben auch moderne Arbeitswelten heutzutage Goodies schaffen, Generation Z speziell braucht Chill-Out-Zonen, braucht gut gestaltete Pausenräume, wo sie also sich auch verwirklichen können. Und also so alt das Modell ist, ja, das ist auch aus den 1940ern oder noch früher, und das ist immer noch ein wertvolles Modell. Und auf das muss man Rücksicht nehmen, gerade bei UX-Teams und Leadern.
Das bringt mich eigentlich auf einen interessanten Gedanken, dass ich ehrlich sagen muss, ich habe auch gern schöne Pausenräume. Also diese Anforderungen, ne? Also die jetzt von Gen Z Angehörigen proklamiert werden, die gelten bestimmt zu einem guten Teil unabhängig vom Lebensalter. Vielleicht ist es auch so ein bisschen eine Einstellungsfrage, was einem persönlich dann wichtig ist. Und ja, also
auch was die Unternehmenskultur ist. Ne? Es gibt natürlich diese, also wenn man jetzt Startup-Unternehmen anschaut, das funktioniert ganz anders als beispielsweise ein Luftfahrtunternehmen wie eine Lufthansa beispielsweise, die es schon ewig gibt, oder eben auch die österreichischen Bundesbahnen oder die Deutsche Bahn, die es ewig gibt. Das sind große Unterschiede. Aber ich denke jetzt also für die Nachwuchskräfte, diese Nachwuchs-UX-Leaders, mal abgesehen davon, dass sie wirklich die Methoden und Werkzeuge kennen, denke ich, ein bisschen ein Einblick in den Faktor Mensch, die Psychologie des Menschen schadet nicht und vor allem die Bereitschaft, selbst Endnutzer zu sein, also einmal auszuprobieren, das Endprodukt oder den Prototypen, also da wirklich jetzt nicht unbedingt in der Designphase mitzuwirken, aber das mal auszuprobieren und am eigenen Leib zu spüren und vor allem also mit den Mitarbeitern auf Augenhöhe kommunizieren zu können, auch die gleiche Sprache zu verwenden, das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es unglaublich erhellend ist, wenn man zwar mal so eine mittlere Führungsebene mit den Nutzertests nimmt und einfach mal selber dann bestimmte Features ausprobieren lässt oder auch nur beobachten lässt, wie dann der Endnutzer oder die Endnutzerin mit dem Produkt hantiert und vielleicht hier und da doch gravierende Schwierigkeiten hat, die man jetzt
diese
so...
Diese Selbsterfahrung ist es.
Ja, ja, absolut. Genau.
Am eigenen Leib zu spüren, ja.
Ja. Sehr schön. Ja, hast du abschließend noch was, was wir noch nicht besprochen haben, was du unseren Zuhörern auf jeden Fall noch mitgeben möchtest?
Ja, also ich würde mich freuen, wenn dein Podcast auch ein bisschen in die Psychologie und in diese kulturellen Themen hineingeht und vielleicht können wir zu einem späteren Zeitpunkt wieder mal eine Folge machen, wenn man eben sieht, wo sich's hinentwickelt. Und ja, also ein UX-Leader ist für mich jemand, der nutzerzentrierte Teams und Kulturen fördert, ehrlich fördert und authentisch fördert. Das ist vielleicht das, womit ich abschließen möchte, weil es ja hier auch um Organisationsentwicklung geht. Und natürlich die Einladung möchte ich aussprechen, wenn Hörer, Hörerinnen Fragen haben, dass sie dich, gerne auch mich, kontaktieren können. Dann können wir Dinge vertiefen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg mit dem Podcast. Ich sage vielen herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich aufs nächste Mal.
Ja, vielen Dank und wir können das gerne zu gegebener Zeit vertiefen und ich bin auch gespannt, wenn Hörerfragen da sind, unsere Kontaktdaten sind in den Shownotes verlinkt. Kommt gerne auf uns zu und dann bleibt mir nur noch, mich ganz herzlich bei dir, Michaela, zu bedanken für das wirklich sehr interessante Gespräch heute und dann sage ich Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Danke und Servus aus Österreich.